Der Heilige Krieg von John Bunyan. Dritter Teil. Der Rückfall. Siebtes Kapitel. Mutiger Kampf der Stadt gegen Diabolus. Aller Eifer der Menschenseele jetzt gegen Diabolus und seinen Anhang entflammte, war doch nicht imstande, Diabolus zu entmutigen. Seinen unersättlichen Schlund dürstete umso mehr nach dem Blut seiner erwählten Schlachtopfer. Er wusste aber wohl, was für einen Kampf er zu bestehen haben würde, deshalb war seine Rüstung auch so furchtbar. Wir wollen nur die Reihe der schrecklichen Hauptleute ansehen, die unter Obergeneral Unglauben mit ihren grässlichen Bannern daherzogen. Der erste Hauptmann war Hauptmann Wut. Er war Befehlshaber über die Erwählungszweifler mit roter Fahne. Sein Fahnenträger war Herr Verderber. Als Wappen hatte er den großen roten Drachen. Der zweite Hauptmann hieß Raserei. Er befehligte die Berufungszweifler. Sein Fahnenträger war Herr Finsternis. Seine Fahne war fahl, und als Wappen führte er die feurige Schlange. Der dritte Hauptmann, Anführer der Gnadenzweifler, hieß Verdammnis. Er hatte eine rote Fahne, die Herr Nichtleben trug. Im Wappen führte er die schwarze Grube. Der vierte Hauptmann hieß Hauptmann Unersättlich. Befehlshaber der Glaubenszweifler. Rot war seine Fahne, getragen von Herrn Verschlinger. Und als Wappen führte er den gähnenden Schlund. Dann kam Hauptmann Schwefel, der die Beharrlichkeitszweifler unter einer roten Fahne führte, die Herr Feuerbrand trug. Als Wappen war darauf eine blaue, stinkende Flamme. Der sechste Hauptmann hieß Qual. Er befehligte die Auferstehungszweifler unter einer Fahne von fahler Farbe, die Herr Gewissensbiss trug. In seinem Wappenschild stand ein schwarzer Wurm. Der siebte Hauptmann hieß Herr Ohneruhe. Unter seinem Befehl standen die Seligkeitszweifler. Die rote Fahne trug Herr Rastlos. Darauf war als Wappenschild das Bild des Todes zu sehen. Dem folgte gleich der Hauptmann Grab, Befehlshaber der Herrlichkeitszweifler. Seine fahle Fahne trug Herr Verwesung und sein Wappen zeigte einen Schädel mit kreuzweise darunterliegenden Totenknochen. Der neunte Hauptmann endlich war Herr Hoffnungslos, unter dessen Befehl die Glückszweifler standen. Seine rote Fahne wurde von Verzweiflung getragen. Als Wappen bemerkte man ein glühendes Eisen und ein hartes Herz. Unter diesen berühmten Hauptleuten hatte Diabolus auch eine auserwählte Schar um sich, zu seinem besonderen Rat und Dienst. Herrn Beelzebub, Luzifer, Legion, Apollyon, Python, Cerberus. Der Höllenpforthügel war der Sammelplatz dieser ganzen furchtbaren Armee des Satans. Nachdem sie geordnet war, setzte sie sich unverzüglich in Marsch, gerade auf Menschenseele los. Wie wir gesehen, war die Stadt wohl vorbereitet auf ihren Empfang. Man verdoppelte an den Toren die Wachen. Man stellte an passenden Orten die Wurfmaschinen auf, um von dort aus die großen Steine auf die wütenden Feinde schleudern zu können. Auch hatten sie die Diabolianer in der Stadt nicht sonderlich zu fürchten, denn Menschenseele war aus ihrem Traum erwacht und jetzt auf ihrer Hut. Und doch, welch eine Bestürzung ergriff das arme Völklein, als sich das ganze höllische Heer vor ihren Augen ausbreitete und der entsetzliche Schall der Höllentrommel an ihr Ohr drang. Dieser Schall war aber auch wirklich über alle Beschreibung schauerlich und ließ alle Menschen wohl über 10 Kilometer im Umkreis erbeben. Und der Anblick der Fahnen mit ihren gräulichen Zeichen betäubte völlends ihre Sinne. Aber wenn man nur einmal ernst und nüchtern der Gefahr ins Auge geschaut hat und sich vorbereitet, den Kampf zu bestehen, so dauert die erste Bestürzung nicht lange. Auch Menschenseele sammelte sich bald. Als Diabolus nun heranstürmte gegen das Ohrtor, rechnete er fest mit der Unterstützung durch seine Genossen in der Stadt. Doch durch die Wachsamkeit der Hauptleute in Menschenseele schlug die Unterstützung fehl und dieser erste wütende Angriff wurde zurückgetrieben. Die kaum überstandene Krankheit lähmte noch die Kraft der Hauptleute. Und viele Lücken zeigten sich in den Reihen der Soldaten, doch richteten die Wurfmaschinen eine schreckliche Zerstörung unter Satans Heer an. Und alle Soldaten taten so sehr ihre Schuldigkeit, dass Diabolus bald zum Rückzug blasen musste. Aber damit war der höllische Würger noch nicht weg. Nun erst begann für Menschenseele die viel größere Gefahr einer langen, entschlossenen Belagerung. Zunächst ließ Diabolus gerade gegenüber der Stadt 4 furchtbare Anhöhen aufwerfen. Die ersten gab er seinen eigenen Namen. Die 3 anderen Berge nannte er nach den fürchterlichen Furien der Hölle: Alecto, Megaria und Tisiphone. So fing er sein Spiel mit Menschenseele an. Ein Spiel, wie der Löwe mit seiner Beute spielt. Doch die Hauptleute und Soldaten ließen nicht ungestraft so mit sich spielen und Diabolus erlangte fürs Erste keine weiteren Vorteile. Da pflanzte der Tyrann auf dem Berg Diabolus, der auf der Nordseite der Stadt aufgeworfen war, seine eigene Standarte auf, gräulich anzusehen. Er hatte in sie, durch teuflische Kunst, nach Art eines Wappens, eine lodernde Flamme hineingewirkt und in diese das Bild der brennenden Menschenseele. Dann befahl er seinem Trommler, in jeder Nacht, wenn sie sich sicher vor den Schleudern der Belagerten waren, sich den Mauern der Stadt zu nähern, dort seine Trommel zu rühren, um Menschenseele zu ängstigen und zu ermüden. Und man muss gestehen, dieser Trommler hat seine Schuldigkeit. Nie war je auf Erden ein fürchterlicherer, so durch Mark und Bein dringender Klang gehört worden. Ausgenommen die Stimme Schadais, wenn er redet, als der Schall dieser Trommel. Und Menschenseele wurde dadurch in einen Zustand versetzt, wie ihn der Prophet Jesaja schildert, der sagt: Wenn man das Land ansehen wird, siehe, so ist's finster vor Angst, und das Licht scheint nicht mehr über ihn. Der Trommelschlag hatte eigentlich zunächst nur den Zweck, die Aufmerksamkeit von Menschenseele auf eine Botschaft zu richten, die für sie war. Diese Botschaft war keine andere als die: Wenn ihr euch willig dem Teufel unterwerft, so sollt ihr das Mark der Erde genießen. Wollt ihr aber nicht, sollt ihr seine Rache fühlen. Glücklicherweise aber hatte die Angst alle Leute weg von den Wällen zum Schloss getrieben, wo die Hauptleute versammelt waren und es wie Feuerglanz leuchtete. Darum hörten sie gar nichts von der lügnerischen Botschaft des Diabolus. So versuchte es dieser 1000 Künstler, denn ohne Trommel und ließ Menschenseele ohne alles Geräusch ganz höflich wissen, dass er eine friedliche Unterredung mit ihnen begehrte. Die Städter wussten aber schon aus eigener, langer Erfahrung, was er wollte. Es war ihnen noch in frischer Erinnerung, wie teuer es ihnen zu stehen gekommen war, dass sie sich nur auf wenige Wochen mit ihm eingelassen hatten. Darum würdigten sie ihn gar keine Antwort. Zwar sandte er in der nächsten Nacht den schrecklichen Hauptmann Grab noch einmal zu ihnen. Der sagte mit fürchterlich drohender Stimme, sein höllischer Fürst besitze noch immer das volle Anrecht an sie, das sie ihm selbst eingeräumt hatten. Daher fordert er sie auf, sich ihm unverzüglich zu ergeben, sonst würde er sie wie ein offenes Grab verschlingen. Dabei tat er seinen grässlichen Schlund weit auf, dass es ein Entsetzen war für alle, die es sahen. Aber eine Antwort bekam er trotzdem nicht. Herzlich bange war der armen Menschenseele doch. Aber Gottlob, sie gingen in ihrer Not vor die rechte Tür. Der Herr Obersekretär war noch immer ihr Oberprediger, allerdings seit ihrem Rückfall nicht mehr zugänglich. Doch als Tröster in allem Leib blieb er ihre Hoffnung. Vertrauensvoll wandten sie sich an ihn und baten flehentlich, er möge ihnen doch sein freundliches Angesicht wieder zuwenden, sich nicht länger so fern von ihnen halten und ihnen erlauben, ihre trostlose Lage vorzubringen. Doch vergebens, es wurde ihnen die kurze Antwort gegeben, er sei nicht zu sprechen. Noch einmal machten sie den Versuch, an ihn heranzukommen. Sie schilderten ihm mit ergreifenden Worten ihre Bedrängnis. Diabolus sei mit nicht weniger als 20.000 Zweiflern gegen die Stadt herangezogen und liege vor ihr in einem verschanzten Lager. Grausenerregende Boten habe er zu ihnen gesandt, die ihnen das Fürchterlichteste androhten. Herr Obersekretär möge doch die Gnade haben, ihnen wenigstens seinen Rat zu erteilen. Aber kurz erwiderte er ihnen, sie sollten nur in dem Gesetz ihres Fürsten forschen, da würden sie alles Nötige finden. Aber sie ließen sich auch durch diese Antwort nicht schrecken. Demütig baten sie, er möge ihnen doch wenigstens seine Hilfe zum Entwerfen einer Bittschrift an Schaddai und seinen Sohn Immanuel nicht entziehen und diese mit seinem Siegel beglaubigen. Denn sie wüssten aus eigener, mehrfacher Erfahrung, dass ohne seinen Beistand keine Friedensantwort zu erlangen sei. Doch die ganze Antwort, die sie auf diese so dringend erneuernde Bitte erhielten, lautete: Sie hätten ihren Immanuel so sehr entzürnt, auch ihn selbst so tief betrübt, dass sie erst noch die Frucht ihrer Sünde schmecken müssten. Wie ein Mühlstein fiel diese Antwort des Herrn Obersekretärs der armen Menschenseele aufs Herz und zermalmte sie so, dass sie keinen Rat mehr wusste. In das Begehren des Diabolus und seines Hauptmanns konnten und wollten sie nicht willigen. Umso mehr hatten sie deren schreckliche Rache zu fürchten. Und ihre Freunde standen ferne von ihnen. Es war Nacht um sie her, und kein Lichtstrahl erhellte diese Dunkelheit. Aber dein Wort, o Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wie wohl tat der Herr Oberbürgermeister Verstand, dass er sich daran erinnerte und in seinem Herzen sprach: Ich bedenke meine Wege und lenke meine Füße zu deinen Mahnungen. So nahm er denn die Worte, die der Herr Obersekretär gesprochen, immer wieder vor sich, bis er einigen Trost aus der scheinbar so bitteren Rede geschöpft hatte. Und je länger, je mehr brachte er reines Gold heraus. Erstens sagte er: Folgt unbestreitbar aus der Rede meines Herrn, dass wir noch um unsere Sünde willen leiden müssen. Aber zweitens, sprach er, klingt das Wortlein noch, zugleich so lieblich süß, dass es wie ein heller Lichtstrahl in unsere dunkle Nacht fällt. Ja, wir werden zuletzt doch noch aus der Hand unserer Feinde erlöst werden, und wenn uns auch noch eine Weile um Trost sehr bange sein wird, so wird Immanuel sich unserer Seele noch herzlich annehmen und zu unserer Rettung herbeieilen. Der Herr Oberbürgermeister hatte aber vollkommen recht, dass er die Worte des Herrn Obersekretärs so genau zu erforschen suchte. Denn der hohe Herr war mehr als ein Prophet, und alle seine Worte hatte er von Schaddai selbst und seinem Sohn empfangen und waren die reine Wahrheit für alle Ewigkeit. Zunächst teilte der Herr Oberbürgermeister den Hauptleuten den Trost mit, den er selbst eben empfangen hatte. So fassten auch sie frischen Mut. Ihre alte Lust zu kriegerischen Unternehmungen erwachte wieder, zumal sie es täglich sahen, welch loses und gefährliches Spiel die überall umschwärmenden Zweifler, die Diabolus herzugeführt, samt allen seinen Anhängern trieben. Nach kurzer Beratung riefen alle ihre Mannschaften zusammen und stellten sich an ihre Pfosten. Diabolus aber war unvermerkt der Stadt wieder so nahe gekommen, dass ihn die Wurfmaschinen der Belagerten erreichen konnten. Und nun wurden diese von den mutigen Streitern der Stadt in solche Tätigkeit gesetzt, dass die Geschosse wie Hornissen den Diabolianern um die Köpfe flogen. War Menschenseele der Schall der Höllentrommel schrecklich gewesen, so wurde den Diabolianern das Spiel dieser Wurfmaschinen noch schrecklicher. Und es dauerte nicht lange, da befand sich Diabolus in vollem Rückzug. Nun ließ der Oberbürgermeister die Glocken läuten und dem Herrn Obersekretär durch den Mund des Unterpredigers den wärmsten Dank abstatten, dass er durch seine Worte den Mut der Hauptleute und Ältesten von Menschenseele aufs Neue belebt hat. Als aber Diabolus gewahrte, dass so viele seiner besten Soldaten von den Steinen, die aus den goldenen Schleudern des Prinzen flogen, zu Boden gestreckt waren und dass über die anderen die Furcht kam, griff er zu seinem alten Kunststück und sprach:
Ich will versuchen, sie durch Liebkosen zu fangen und durch Schmeichelei in mein Netz zu ziehen.
So trat er dann nach einiger Zeit wiederum an die Mauer der Stadt Menschenseele heran, aber nichts mit seiner Trommel noch in Begleitung des Hauptmanns Grab, sondern mit ganz überzuckerten Lippen, von denen es wie Honig troff. Er erbat sich Gehör und sprach etwa so:
Oh, du Verlangen meiner Seele, du hochgepriesene, berühmte Stadt Menschenseele! Meine Krieger umringen deine Mauern, und es hat den Anschein, als wäre ich dein Feind und wollte dir Gewalt und Leid antun. Nein, nein, dein verlorenes Glück will ich dir wiederbringen. Schau zurück, welche Zeiten der Unruhe, der Angst, der Verzweiflung habt ihr durchleben müssen, seit ich euch verlassen. Wie waren eure Tage mit Freude gewürzt, wie reihte sich eine Lust an die andere, als mein Zepter noch über euch waltete? Warum wollt ihr nicht unter meinen Herrstab zurückkehren? Ich verspreche euch mehr, als ihr je hattet. Alles, was die Erde an Schätzen und Gütern, an Freuden und Ergötzlichkeiten bietet, sollt euer sein. Frei sollt ihr es gebrauchen. Keiner soll es wagen, euch in euren Genüssen zu stören. Glaubt nicht, dass ich meine Freunde, die sich jetzt aus Furcht vor euch in Höhlen, Löchern und Winkeln haben verkriechen lassen, je an euch rächen werden. Nein, eure Knechte und Diener sollen sie sein, nur darauf bedacht, euren Wohlstand zu mehren, euer Glück zu erhöhen. Warum sollte denn noch länger Streit unter uns sein? Da ist meine Hand, schlagt ein! Mein Herz glüht von Liebe gegen euch. Ich kann nicht ohne euch sein. Ich muss euch wieder haben, es koste, was es wolle. Oder wollt ihr eurem Immanuel mehr trauen als mir? Hat er euch nicht verlassen? Ruft ihr seine Gnade und Hilfe nicht vergebens an? Und wenn er auch käme, seht mein unerwindliches Kriegsheer mit den Fürsten meines Reiches, mit den Hauptleuten, schneller als Adler, stärker als Löwen und begieriger nach Beute als die Abendwölfe.
Und was erwiderte Menschenseele auf diese trügerische und doch so trotzige Rede Satans? Ließ sie sich noch einmal fangen? Der Oberbürgermeister ergriff für alle das Wort und sagte: O, du Fürst der Finsternis, du Meister alles Betrugs, wir haben aus deinem Taumelbecher gekostet. Wir begehren nicht noch einmal daraus zu trinken. Unseren großen Schadai kennen wir auch, noch nie hat er uns betrogen. Seine Treue ist unser Trost. Er, der dich in den Pfuhl verstoßen hat, ist mächtiger als du. Wir begehren nicht, dir dort Gesellschaft zu leisten. Wisse denn, dass deine Lügen uns nicht noch einmal bestören sollen. Wir wollen lieber sterben, als von Immanuel lassen. Als der Tyrann sah, dass er mit seinen Lügen nichts schaffte, ergriff ihn höllische Wut und Raserei.
Es koste, was es wolle, brüllte er. Menschenseele muss mein sein.
Der höllische Trommler machte einen Lärm wie nie, dass Menschenseele zitterte und bebte, und als das ganze höllische Heer sich vereinigt hatte, gab Diabolus den Schlachtplan bekannt. Hauptmann Grausam und Qual sollen das Fühltor bestürmen, und nötigenfalls soll Hauptmann ohne Ruhe sie unterstützen. Gegen das Nasentor lässt er Hauptmann Schwefel und Grab mit seinem Gefolge Moder und Verwesung los und gegen das Augentor den grimmig blickenden Hauptmann Hoffnungslos. Dort pflanzt er auch seine schreckliche Standarte auf. Der Hauptmann Unersättlich soll die Wagenburg des Diabolus bewachen und dahin alle Personen und Sachen, die dem Feind als Beute entrissen werden, in Sicherheit bringen. Kein Tor wurde von den Einwohnern der Stadt so scharf bewacht wie das Mundtor, denn durch dieses sandten sie ja ihre Bittschriften an ihren Fürsten Immanuel. Von den Zinnen dieses Tores ließen die Hauptleute auch ihre Wurfmaschinen mit viel Erfolg gegen die Feinde spielen. Dahin entsandte Diabolus ganze Haufen, um es womöglich mit Schmutz zu verstopfen. Aber nicht minder geschäftig waren die Hauptleute in der Stadt, um die schrecklichen Pläne des Höllenfürsten zunichte zu machen. Sie besetzten die gefährlichen Posten mit den tapfersten Leuten. Sie versahen ihre Wurfmaschinen mit ausreichender Munition. Sie erteilten den Unterbefehlshabern die genauesten Anweisungen und schärften allen Soldaten ein, bei dem ersten Trompetenstoß auf die Welle zu eilen. Herr Wille aber hatte ein wachsames Auge auf die Rebellen in der Stadt, um sie zu hindern, mit Diabolus gemeinschaftliche Sache zu machen, denn diese Vereinigung konnte der Stadt ein sicheres Verderben bringen. Und in Wahrheit, seitdem dieser Herr Wille für seine Fehler Buße getan hatte, führte einen so ehrenwerten Wandel und zeigte solch herzhaften Geist wie irgendeiner in ganz Menschenseele. Davon gab er jetzt einen recht augenscheinlichen Beweis. Er hatte ja Buße getan, weil er einen Diabolianer, der sich unter dem Namen Harmlose Freude bei ihm eingeschlichen, in seinem Haus beherbergt hatte. Da war nun zwar ins Gefängnis abgeführt, aber er ließ zwei Söhne. Der eine hieß Lustig oder Ausgelassen, der andere Wildfang, im Haus des Herrn Wille zurück. Herr Wille hatte erst nichts zu beanstanden, aber als er erfuhr, dass sie allerlei tolle Streiche verübten, mit den Töchtern ihres Herrn scherzten und liebäugelten, üppig lebten und leichtsinnig Schulden machten, und diese Anklagen durch seine treuen Diener, Nachforscher und Berichterstatter auch hinlänglich bestätigt wurden, machte er gar keine Umstände mehr. Er griff die beiden jungen Diabolianer, führte sie zum Augentor, ließ dort vor den Augen des Diabolus und seiner ganzen Armee ein hohes Kreuz errichten und hing die beiden jungen Schurken zum Trotz gegenüber Hauptmann Hoffnungslos und der schreckeneinflößenden Standarte des Tyrannen ohne weiteres daran auf. Diese rechtschaffende Tat des Herrn Wille beschämte nicht nur den Hauptmann Hoffnungslos und zeigte dem ganzen höllischen Heer, dass noch Männer in der von ihnen verachteten Stadt waren, sondern stärkte auch den Mut der Hauptleute des Prinzen Emanuel. Denn sie sahen, dass es Menschenseele doch ernst ist um den Kampf gegen Diabolus und dass sie auf sie zählen konnten. Und wie eine gute Tat die andere hervorruft, so wurde auch der Herr Verstand durch den Vorgang des Herrn Wille veranlasst, ein ähnliches Gericht über zwei Diabolianer ergehen zu lassen, die noch in seinem Haus waren. Herr Geiz, der sich darin unter dem Namen Weise Sparsamkeit einschlich, aber ins Gefängnis abgeführt war, hatte zwei Kinder, Knicker und Zusammenkratzer, im Haus zurückgelassen, die er mit der Bastardtochter des Herrn Verstand, halt böses Fest, gezeugt hatte. Als diese sahen, wie Herr Wille mit ihrer saubern Verwandtschaft verfahren war, ahnten sie nichts Gutes für sich und wollten durch eilige nächtliche Flucht ihrem Schicksal entgehen. Aber gerade als sie weg wollten, traf sie der wachsame Hausherr. Er setzte sie bis zum Morgen ein und führte sie dann zu demselben Platz, wo Herr Wille seine zwei Diabolianer gekreuzigt hatte. Da hatten Diabolus und seine Armee noch einmal ein für sie wenig ermutigendes Schauspiel von der Entschlossenheit der belagerten Stadt. Sehr aufgefrischt durch die beiden herrlichen Taten, deren Zeugen sie soeben gewesen waren, brannten die Städter vor Begierde, noch mehr solche diabolianischen Ruhestörer und Meuterer zu ergreifen. Aber die übrigen hielten sie noch so still und verborgen, dass sie nicht aufzuspüren waren. Die Städter versäumten jedoch nicht, überall Wachen gegen diese verborgenen und umso schändlicheren Feinde aufzustellen. Die allgemeine Stimmung in Menschenseele war jetzt so gehoben, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr vor Diabolus fürchteten. Und eine Predigt, die um diese Zeit ihr Unterprediger ihnen hielt, stärkte vollends ihren Mut. Der Text war: Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt ihnen nach auf der Ferse. Das heißt, er lässt sich anfallen, rafft sich aber wieder auf und drängt den Feind zurück. So zeigte der tapfere Prediger der jetzt noch bedrängten Menschenseele am Ende herrlichen Sieg und dass ihre Hoffnung nicht zu Schanden werden sollte. Es ist wahr, das Schauspiel, das dem Diabolus am Augentor von den Herrn Wille und Verstand bereitet worden war, hatte ihn für den Augenblick etwas entmutigt. Bald schämte er sich aber wegen seines Kleinmuts und umso schrecklicher brach seine Wut aus. Der Trommler musste wieder wild seine Höllentrommel rühren. Und der Höllenfürst nahm mit seinem Heer einen rasenden Anlauf gegen die Burg. Die Hauptleute Immanuels ließen aber ihre silbernen Posaunen hell erklingen. Und an der Tapferkeit der schnell sich um ihre Fahnen sammelnden Krieger prallte der Ansturm glücklicherweise ab. Aber damit war der Kampf noch nicht aus, und gar verschieden sah es auf beiden Seiten aus. Während man in Diabolus' Heerhaufen Ausbrüche der Wut und götteslästerlicher Raserei vernahm, hörte man in der Stadt erbauliche Reden, Gebet und Psalmengesang. Während man im Heer Satans mit schrecklichen Flüchen sich zu einem neuen Angriff anstachelte, ermahnte man sich in Menschenseele unter dem melodischen Klang der Posaunen mit heiligen Worten aus dem Mund Immanuels genommen, festzustehen im Mut, nicht abzulassen und auszuhalten in dem verordneten Kampf. Übrigens trugen die Hauptleute Immanuels silberne Waffenrüstungen und ihre Soldaten feste, erprobte Harnische. Die Scharen des Diabolus aber waren in Eisen gekleidet, das aber den Schüssen aus Immanuels Wurfmaschine nachgab. Mit weniger Unterbrechung dauerte dieser Kampf mehrere Tage hindurch. Verwundungen und Verluste gab es auf beiden Seiten. Sehr schlimm war es für Menschenseele, dass, weil Immanuel nicht da war, es auch einem ordentlichen Arzt fehlte. Doch gab es einen gewissen Baum, man nannte ihn das Holz des Lebens, dessen Blätter dienten zur Gesundheit. Diese erwiesen sich auch hier sehr wirksam, aber viele Wunden waren doch recht schlimm. Vernunft wurde in das Haupt getroffen. Der tapfere Oberbürgermeister erhielt eine Wunde am Auge. Herr Gemüt über dem Magen. Aber der ehrwürdige Unterprediger erhielt einen Streifschuss nahe am Herzen. Zum Glück waren alle diese Wunden, wenn auch schlimm, doch nicht tödlich. Manche Streiter, die sich nicht so tapfer wehrten wie die genannten, mussten es aber doch mit dem Leben büßen. Aber des Diabolus Verlust war auch nicht klein. Hauptmann Wut und Hauptmann Grausam wurden stark verletzt. Hauptmann Verdammnis musste sich zurückziehen und sich in weiter Entfernung von Menschenseele verschanzen. Die Standarte des Diabolus wurde niedergeschossen und seinem Fahnenträger Hauptmann Schadenfroh wurde zu nicht geringem Ärger und zur Beschämung seines Fürsten Diabolus durch einen Schleuderstein das Gehirn ausgeschossen. Auch viele von den Zweiflern fanden ihren Tod, obgleich auch noch genug von ihnen am Leben blieben, um Menschenseele in Angst und Atem zu halten. Im Ganzen hatte sich doch die Siegespalme Menschenseele zugeneigt. Eine schwarze Wolke schien über dem Lager des Diabolus zu hängen, was ihn und seine Rotte freilich nur noch mehr Wut entflammte. Menschenseele war mit neuem Mut und mit neuer Kraft erfüllt. Zur Feier des Sieges wurden die Glocken geläutet. Freudiger Posaunenschall ertönte überall und von den Hauptleuten wurden Freudenschüsse rund um die Stadt her abgefeuert. Viel zum Sieg hatte die rastlose Arbeit des Herrn Wille in der Stadt beigetragen. Keiner der Diabolianer, die dort noch verborgen waren, hätten sich rühmen dürfen. Er erwischte auch mehrere, zum Beispiel jenen lockeren Vogel Allesgleich, von dem schon vorhin die Rede gewesen ist. Er war es ja, der jene drei Nachzügler, die die Diabolianer von Hauptmann Erschütterungsabteilung abgeschnitten hatten, dem Diabolus vorstellte und sie überredete, der Fahne des Tyrannen zu folgen und gegen die Armee Schadeis zu kämpfen. Herr Wille ergriff auch einen hervorragenden Diabolianer namens Leichtfuß. Der machte sich mit den Landstreichern in Menschenseele viel zu schaffen, brachte sie überall unter und gebrauchte sie dazu, Nachrichten aus Menschenseele zu den Feinden ins Lager hinauszubringen und auch umgekehrt, wie es ihm gerade vorteilhaft war. Beide ließ Herr Wille unter sicherer Wache dem Kerkermeister Treumann übergeben, um sie nächstens auch kreuzigen zu lassen. Den Feinden zum Schrecken, den Städtern zur Sicherheit. Der Herr Oberbürgermeister konnte zwar jetzt seiner neulich erhaltenen Wunde wegen nicht mehr so viel ausgehen wie früher. Trotzdem ermüdete er nicht, die gebürtigen Einwohner von Menschenseele zur unausgesetzten Wachsamkeit und beharrlichen Tapferkeit zu ermahnen. Auch Herr Gewissen, der Prediger, ließ nicht ab, durch kräftige Zeugnisse der Wahrheit den Mut der Leute zu stärken und aufrechtzuerhalten.